Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Der Radikalenerlass. Heute Thema bei uns hier. Die Furcht der herrschenden Kommunisten und radikale Linke könnten den Staatsdienst infiltrieren, also Lehrerin werden oder Richter oder Polizist. Besonders hat sich das in Baden-Württemberg in den 70er und 80er Jahren ausgewirkt. Das zeigt jetzt ein aktuelles Forschungsprojekt, was vom Land gefördert wird. Ein Land, das von einem Ministerpräsidenten regiert wird, Winfried Kretschmann, der selbst mal in einer kommunistischen Unigruppe war und dem das Thema heute, sagen wir, etwas unangenehm ist. Auch die Geschichten der Betroffenen, die bis heute um eine Entschuldigung kämpfen. Katharina Thoms hat sie getroffen und sich ihre Geschichten erzählen lassen.
Ich kann mich gut erinnern, dass dieses Ereignis für mich ein Wahnsinnsschock war.
Naja, ich wollte einfach Gerechtigkeit haben.
Gisela Kehrer-Bleicher und Hans-Christian Arnsperger. Mitte der 70er durften beide erstmal nicht in ihrem Job arbeiten. Sie als Lehrerin, weil Kommunistin, er als Jurist, weil strammer Linker.
Vor allen Dingen die Filbinger Administration in Baden-Württemberg war ganz erpicht darauf, diesen radikalen Erlass umzusetzen. Nach links, nicht nach rechts.
Sagt der Historiker Edgar Wolfrum von der Universität Heidelberg. Wolfrum hat untersucht, wie das konservative Baden-Württemberg den radikalen Erlass umgesetzt hat. Unter dem später wegen seiner NS-Vergangenheit umstrittenen CDU-Ministerpräsidenten Hans Filbinger. Nur 3-5% der Überprüfungen liefen hier damals gegen Rechtsextreme. Im Bund wurde der Erlass ausgerechnet von SPD-Bundeskanzler Willy Brandt mitbeschlossen.
Er hat unterschätzt, welche Waffe er da in die Hände konservativer Ministerpräsidenten legt.
Moment, jetzt muss ich das nur schön raussuchen.
Und für Gisela Kehrer-Bleicher ein Albtraum. Sie wollte 1974 in Tübingen in ihr Referendariat an einer Realschule starten.
Das war schon mein Traumberuf.
Eine Stelle hatte sie, aber sie kannte auch schon erste Betroffene vom radikalen Erlass.
Es war so eine Mischung aus Angst und Befürchtung und doch noch Hoffnung. Und im Mai kam dann ein Schreiben vom Oberschulamt mit Erkenntnissen, die Zweifel begründen würden an meiner Verfassungstreue.
Die Frau mit dem braunen Pagenkopf sucht in einem dicken Stapel Unterlagen nach dem Ergebnis ihrer Regelanfrage. Wer damals wie sie Beamte werden wollte, wurde vorher vom Verfassungsschutz überprüft.
Ich lese vielleicht einfach gerade mal.
Die 22-jährige Studentin kam aus der 68er-Bewegung. Der Vietnamkrieg hatte sie politisiert. Und jetzt hatte sie auch schon eine größere Akte.
Frau Kehrer-Bleicher ist Mitglied und Funktionärin der Deutschen Kommunistischen Partei und der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend.
Auf mehreren Seiten wird aufgelistet, wo sie überall war und Vorträge gehalten hat.
Also den Inhalt, um den ging es dann gar nicht mehr. Ne?
Regierungschef Filbinger machte damals im Süddeutschen Rundfunk auch gar keinen Hehl daraus.
Wenn bei einer Gesamtwürdigung ein Mitglied der DKP, um einmal diese Partei zu nennen, sich als ein Anhänger dieser Partei ergibt, dann muss das ausreichend sein, um ihn vom Staatsdienst fernzuhalten.
Die DKP war zwar nicht verboten, aber von der DDR mitfinanziert und gesteuert. Eine Bedrohung für den Südwesten, wie auch die diversen linken Studentengruppen.
Ich war jetzt zunächst mal arbeitslos, ja, und wurde mir auch empfohlen, dass ich meine Bewerbung in Baden-Württemberg zurückziehe und eine neue Bewerbung machen in Hessen.
Das tat sie dann auch. Denn
Baden-Württemberg hat bis zum Exzess überprüft. Wir haben Beispiele gefunden, wo eine spanische Reinemache-Frau, die als Aushilfe angestellt war an der Universität, vom Verfassungsschutz überprüft worden ist.
Zwischen 1 Million und 3,5 Millionen Regelanfragen hat es bundesweit gegeben. Aber, sagt der Historiker,
da war Baden-Württemberg wirklich die Speerspitze. Es gab 700.000 Regelanfragen, flächendeckend. Wer in den öffentlichen Dienst und sei es nur als studentische Hilfskraft eintreten wollte, wurde überprüft. Das ist eine unglaublich hohe Zahl.
Auch wenn Verträge der Hilfskräfte nur für ein paar Monate liefen.
Das große Problem ist, dass man nicht Einzelfälle überprüft hat, sondern dass man einer ganzen Generation zunächst unterstellt hat, sie seien Verfassungsfeinde. Da gibt es kein eigentliches Muster, da gibt es auch ganz, ganz große Willkür.
Die bis heute wirkt.
Ein Schock, der im Grunde genommen, wenn ich mich heute wieder daran zurückerinnere, den ich auch nie verloren habe.
Hans-Christian Arnsperger ist in seiner Rechtsanwaltskanzlei mitten in Stuttgart immer noch bewegt, wenn er an damals denkt. Der 76-Jährige war damals ein durch und durch Linker, war bei den Großereignissen der 68er in Berlin, Paris und Prag dabei. Aber
ich muss ehrlich gestehen, dass ich da völlig naiv war und nie und nimmer davon ausgegangen bin, dass mich das irgendwann treffen würde.
Arnsperger arbeitete im Vorbereitungsdienst am Oberlandesgericht Stuttgart, stand kurz vor seinem zweiten Staatsexamen, als er fristlos entlassen wurde.
In diesem Entlassungsschreiben wurden mir, ganz zutreffend übrigens, zahlreiche Aktivitäten vorgehalten, die schon im November 1974 begonnen hatten, dass ich in Stuttgart die Zeitung Rote Fahne verkauft hätte vor irgendwelchen Betrieben, dass ich für die damalige Liga gegen den Imperialismus Flugblätter verteilt hätte und so weiter.
Nach dem ersten Schock wehrte er sich, sammelte bundesweit Unterschriften und zog vor Gericht.
Aber ich glaube, das Entscheidende war, dass das Verwaltungsgericht Stuttgart unter dem Richter Endemann, dem ich wirklich bis zu seinem Tod oder meinem Tod dankbar sein werde, der hat diesen Fall aufgenommen und geschafft, das zu kippen.
Das war auch ein bisschen Glück. Arnsperger konnte seinen Abschluss machen. Trotzdem.
Ich war für bestimmte Rechtsanwaltsbüros nicht mehr geeignet. Unter Juristenkreisen war ich bekannt wie ein bunter Hund.
Für Gisela Kehrer-Bleicher war die Odyssee noch lange nicht zu Ende.
Hessen hier.
Auch in Hessen wurde sie abgelehnt. Ein jahrelanger Rechtsstreit, erfolglos. Sie arbeitete in der Jugendbildung, blieb politisch aktiv und auch in der DKP.
Ich habe immer halt versucht, darauf hinzuweisen, dass das, was ich politisch gemacht habe, dass es eigentlich eine ganz normale demokratische Betätigung ist im Rahmen der Verfassung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
Kehrer-Bleicher hat es ein paar Jahre später nochmal versucht, sich wieder in Baden-Württemberg beworben, 1993. Die Regelanfrage war da schon seit 2 Jahren abgeschafft worden, aber Kehrer-Bleicher war noch DKP-Gemeinderätin.
Ich habe nicht daran gedacht, dass es nochmal was neu aufgerollt wird.
Wurde es aber. Wieder eine Ablehnung. Da hieß der Ministerpräsident schon lange nicht mehr Filbinger.
Ich stehe jetzt wieder davor, dass ich nicht nach den ganzen jahrelangen Bemühungen in den Schuldienst zu kommen, dass es nicht klappt. Und ich habe meine Zweifel oder auch sehr keine politische Perspektive mehr in der DKP und deshalb bin ich dann da ausgetreten. Ja.
20 Jahre nach dem ersten Versuch bekommt sie dann die Zusage. Darf endlich als Lehrerin arbeiten. Verbeamtet aber wurde sie nicht mehr.
Der Antrag wird abgelehnt wegen Überschreiten der Altersgrenze.
Wirklich entlassen oder abgelehnt wurden in Baden-Württemberg am Ende knapp 300 von 700.000 Überprüften. Edgar Wolfrum.
Das heißt, es wurde ein wahnsinniger Aufwand getrieben, um diese angeblichen Verfassungsfeinde, die ja dann so wenig waren, herauszufiltern. Hat zu einer großen Polarisierung geführt. Und diese Polarisierung war von Baden-Württemberg aus, von der Filbinger-Administration, gewollt und gewünscht.
Der radikale Erlass habe der CDU genützt, die wirtschaftlich das Bundesland umgekrempelt hat, für technischen Fortschritt stand.
Und das hat natürlich viele traditionelle Stammwähler aufgewühlt. Und die wollte man und konnte man tatsächlich auch durch eine solche antikommunistische Politik bei der Stange halten.
Betroffene haben dafür auf Einkommen und Rentenansprüche verzichtet. Gewerkschaften und die Initiative gegen Berufsverbote kämpfen deshalb für Entschädigungen, Entschuldigungen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen zögert noch, obwohl er selbst mal als Chemielehrer an einer privaten Kosmetikschule arbeiten musste, weil er in einer kommunistischen Unigruppe war. Dazu äußert er sich allerdings ungern.
Solche kollektiven Entschuldigungen, die sind immer ganz schwierig, nicht? Da geht es ja um Einzelfälle, nicht? Und inwiefern man nachher sich da entschuldigen kann, das muss ich mal sehen, wenn dieses Gutachten vorliegt.
Das Gutachten, der Abschlussbericht von Edgar Wolfrums Team an der Uni Heidelberg. Im Mai wird es offiziell vorgestellt. Dann will Kretschmanns Landesregierung entscheiden, ob sie sich entschuldigt.
Diese Geste interessiert mich gar nicht. Für eine Entschuldigung, also dafür ist es echt für mich zu spät,
sagt Hans-Christian Arnsperger. Und die pensionierte Lehrerin?
Mir wäre es wichtig, ja. Also weil mir ist jetzt erst noch mal klar geworden, meine ganze berufliche Entwicklung ja so viele Unterbrechungen hatte, da gehört es einfach, dass man sich auch bei den Betroffenen entschuldigt.
der Radikalerlass und seine Auswirkungen in Baden-Württemberg. In Niedersachsen, da hat man schon 2016 begonnen. Und in Bremen wurde auch extra eine Kommission eingesetzt. Bastian Brandau blickt aber vorher noch mal zurück, wie der Radikalerlass in Niedersachsen umgesetzt worden ist und natürlich, was die Kommission heute vorhat.
Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 44, Radikalenerlass, ein unrühmliches Kapitel in der Geschichte Niedersachsens, endlich Kommission zur Aufarbeitung der Schicksale der von Berufsverboten betroffenen Personen einrichten. Ein Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Dezember 2016. Der Beschluss, den der Landtag mit den Stimmen der rot-grünen Mehrheit verabschiedet, ist hochpolitisch. Denn als der sogenannte Radikalenerlass 1972 in Kraft trat, regierte in Hannover die SPD. 1976 aber wurde Ernst Albrecht Ministerpräsident. Seine CDU-Regierungen verschärften die Umsetzungen des Erlasses. Nicht mehr nur Bewerber für den Staatsdienst wurden jetzt geprüft. Per Disziplinarverfahren suspendiert das Bundesland auch Menschen, die bereits im Staatsdienst arbeiteten. Ein Anwalt, der viele der Betroffenen vor Gericht verteidigt hatte, war Gerhard Schröder. 1990 wurde Schröder Ministerpräsident, seine Regierung setzte den Erlass aus. Später forcierte die Linkspartei die Aufarbeitung, die im Landtag zunächst an schwarz-gelben Mehrheiten scheiterte. Im Februar 2017 wurde dann Jutta Rübke eingesetzt als Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der Schicksale im Zusammenhang mit dem sogenannten Radikalenerlass.
Ich war weisungsungebunden und die Ministerien waren angewiesen, mit mir zusammenzuarbeiten. Das ist fast zu 90% auch überall erfüllt.
Rübke selbst saß bis 2013 für die SPD im Landtag. Sie ist Jahrgang 1947, hat bei ihrer Arbeit als Verwaltungsangestellte und Gewerkschaftsfunktionärin vom Radikalenerlass Betroffene kennengelernt. Für die Aufarbeitung insbesondere der Akten holte sie sich einen Historiker an ihre Seite.
Besonders hervorragend hat sich da bewährt das Innenministerium, die schon vorher zusammengesammelt hatten, alle Akten, Justizministerium sowieso. Die Landtagsverwaltung, die Archive, schwierig war es am Anfang mit dem Kultusministerium, aber das hat sich dann auch geklärt. Wo wir gar nicht reingekommen sind, das ist das Amt für Verfassungsschutz.
Also die Behörde, von deren akribischer Spitzelarbeit auch sie überrascht gewesen sei, sagte Rübke. An der Aufarbeitung beteiligt war auch ein Arbeitskreis, in dem Betroffene vertreten waren, DKP-Mitglieder, Mitglieder der K-Gruppen, aber auch Vertreter aus Universitäten und Justiz. Nach gut einem Jahr legte Jutta Rübke der Landesregierung ihren 215 Seiten langen Abschlussbericht vor.
Ich habe mit ungefähr 35 Betroffenen persönliche Gespräche geführt, immer unter vier Augen, immer ohne Mikrofon. Und da kam rüber, dass sich plötzlich das Land für sie interessiert und ihnen eine Anerkennung gegeben wird, dass ihnen Unrecht getan wurde. Das ist, glaube ich, das Beste aus diesem Jahr, was bei mir auch hängen bleibt. Und die Erkenntnis, dass dieser Teil der niedersächsischen Geschichte nicht vergessen werden darf.
Das ist natürlich für meine Familie und für mich eine riesige Belastung gewesen, weil man nicht genau wusste, wie es weitergeht. Wovon soll man den Lebensunterhalt bestreiten? Die ganze Lebensplanung ist zusammengebrochen.
Auch mit Matthias Wietzer hat Jutta Rübke gesprochen. DKP-Mitglied Wietzer durfte nach einem Referendariat 1978 eine bereits zugesagte Stelle an einer Schule in Braunschweig nicht antreten, arbeitete unter anderem als Fensterputzer. Auch er prozessierte jahrelang vergeblich. Erst als Niedersachsen 1990 die Berufsverbote aufhob, wurde er Lehrer in Hannover.
Was ich sehr gut fand auch, ist, dass den Betroffenen Respekt und Anerkennung ausgesprochen wurde.
Denn das macht der Landtag mit dem Beschluss 2016 auch deutlich. Berufsverbote, Gesinnungsanhörungen, Gerichtsverfahren, Diskriminierungen, Arbeitslosigkeit. Für Menschen wie Matthias Wietzer bedeutete das Leid.
Das ist eine Resolution gewesen, die beispielgebend auch für andere Bundesländer gewesen ist. Dieses unrühmliche Kapitel, das Geschehene, wird ausdrücklich bedauert. Gut, und wir haben natürlich dann entsprechende Konsequenzen erwartet.
Finanzielle Entschädigungen aber hat das Land Niedersachsen im Rahmen der Aufarbeitung nicht geleistet. Bis heute nicht.
Viele von uns oder nicht wenige von uns sind in oder am Rande der Altersarmut. Betrifft mich persönlich jetzt zwar nicht, aber viele andere Kollegen betrifft das schon sehr hart und seit Jahren schon sehr hart. Wir sind inzwischen alle relativ hoch betagt. Ich bin mit 70 Jahren einer der Jüngsten, kann man sagen. Einige sind auch schon gestorben und insofern gibt es wirklich dringenden Handlungsbedarf.
600 Euro Rente, auch einen solchen Fall habe sie während der Aufarbeitung kennengelernt, sagt Jutta Rübke. Der Arbeitskreis aber habe mehrheitlich entschieden, dass entweder alle Betroffenen zu entschädigen seien oder niemand. Und zu vielen Betroffenen gebe es keinen Kontakt. Sie selbst sei zwiegespalten, sagt die Landesbeauftragte Rübke. Doch brauche es sicher finanzielle Wiedergutmachung für diejenigen, die nach dem Berufsverbot, wie sie es sagt, nie wieder aus dem Tief herausgefunden hätten.
Dann gibt es aber die Gruppe, die keine finanziellen Einbußen hatte, moralisch geknickt sind, auch heute noch. Bei ganz vielen, mit denen ich gesprochen habe, unter vier Augen, wenn das hochkam, waren die nochmal ganz anders berührt. Aber die haben finanziell keine Einbußen gehabt. Und dann gibt es die Gruppe, die eben nach 10 Jahren erst Lehrer werden konnten und denen das fehlt.
Wie Matthias Wietzer, der 12 Jahre nicht als Lehrer arbeiten durfte. Seine Bitte nach Entschädigung habe die Staatskanzlei erst im vergangenen Jahr mit Hinweis auf fehlende gesetzliche Grundlagen abgewiesen, sagt Wietzer und zeigt die Briefe, die er an den Ministerpräsidenten Weil geschrieben hat. In den Antworten sei auch darauf verwiesen worden,
dass das Thema gegenwärtig nicht angepackt werden kann, auch im Einverständnis mit anderen Bundesländern, aber dass es durchaus die Perspektive gibt, dass es die ganze Angelegenheit in der nächsten Legislaturperiode behandelt werden soll.
Wietzer setzt auf eine neue Mehrheit nach der Landtagswahl im Oktober. Derzeit regiert die SPD mit der CDU. Bei einer Regierungsbeteiligung der Grünen könnte Wietzers Anliegen vielleicht mehr Gehör finden.